Ja, guten Morgen. Was ein tolles Lied. Das habe ich lange, lange, lange nicht gesungen. Aber wenn Paul Gerhardt solche Worte schreibt, dem nimmt man das ab. Der hat seine Portion an Leid in seinem Leben erfahren. Dankeschön. Ups. Okay. Im 30-jährigen Krieg. Und das sind tiefe Worte, wenn das jemand singt, der wirklich auch durch Leid gegangen ist. Ja, und das Thema wurde heute schon gesagt. Ups. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das mussten wir schon manches Mal denken, als wir schlechte Nachrichten bekommen haben. Da war zum Beispiel zu unseren Bonner Zeiten hier die Kollegin oben aus dem Waldkrankenhaus, die hatte endlich ihren Traummann gefunden. Das war noch nicht das Unfaire. Und sie war dann seit 3 Monaten wirklich glücklich verheiratet. Die beiden, die schwebten richtig auf Wolke 7. Und die liebten Jesus. Die wollten beide ihr Leben im Dienst für Jesus auch einsetzen. Und dann kam die schockierende Nachricht. Der Andreas hatte einen Autounfall gehabt auf der Rückfahrt von einem Bibelschuleinsatz und war sofort tot. Das war für unsere Freundin natürlich ein Schock, für uns alle. Und sie hat Jahre gebraucht, bis sie sich davon erholt hat. Warum musste das passieren? Das ist doch nicht fair, haben wir gedacht. Oder Freunde von uns aus Hamburg. Da ist die Mutter Krankenschwester, der Vater Krankenpfleger. Die hatten eine wunderbare Familie, eine kleine 4-jährige Tochter. Er ist Ältester in der Gemeinde, immer noch aktiv in der Jungschararbeit, tolle Leute, die sich einsetzen. Und die 4-jährige Tochter kriegt eines Tages Fieber. Gut, die beiden Eltern vom Fach, Paracetamol reingeworfen und haben gedacht, es wird schon wieder, wurde aber nicht. Dann sind sie zum Kinderarzt gegangen, der Kinderarzt Antibiotika gegeben, es wurde immer noch nicht. Dann ins Krankenhaus, vom Krankenhaus in die Kinderklinik, von der Kinderklinik auf die Intensivstation. Es wurde nicht besser, es wurde immer schlimmer und das Kind starb. Die ganze Gemeinde hat gebetet, die Eltern haben sich so gut wie es ging drum gekümmert, in einer Stadt mit der besten medizinischen Versorgung, die man sich vorstellen kann, und das Kind ist gestorben. Warum hat Gott die Gebete nicht erhört? Das ist doch nicht fair, haben wir gedacht. Oder mein Cousin in Brasilien arbeitet mit seiner Familie unter einem Indianervolk in Südbrasilien und vor einigen Jahren ist seine geliebte Frau dann an Lungenkrebs erkrankt und innerhalb von einem Jahr war sie tot, mit 40 Jahren. Die Kinder waren noch Teenager. Warum musste die Christiane so früh sterben, haben wir gedacht. Das ist doch nicht fair. Oder manche kennen den Jim Elliot. Er und seine Freunde haben sich jahrelang darauf vorbereitet, den Auka, Indianern in Südamerika das Evangelium zu bringen. Und sie wussten genau, dass dieser Stamm feindselig Fremden gegenüber ist und gewalttätig. Bei ihrer ersten Begegnung wurden alle 5 von den Aukas ermordet. Die 5 jungen Leute, die waren doch im Auftrag Jesu unterwegs. Das ist doch nicht fair. Und so könnte ich noch viele, viele Beispiele aufzählen und ich bin sicher, jeder von euch könnte auch noch was beitragen. Viele von euch haben das auch in eigenem Leib oder in der nächsten Umgebung auch schon erlebt, wo sie gemerkt haben, das ist doch nicht fair und man möchte nur noch ausrufen, warum. Ein kleiner Trost mag sein, dass wir uns dann alle mit dieser Erfahrung in bester Gesellschaft befinden. Hiob, viele Psalmisten und nicht zuletzt Jesus selbst und seine Nachfolger haben das immer wieder erlebt. Und der Paulus, der war geradezu ein Spezialist in Erfahrungen und in Erlebnissen, die von außen betrachtet als unfair erscheinen. Die Situation um Paulus, die wir jetzt die letzten Monate auch in der Apostelgeschichte immer wieder betrachtet haben, die hat sich immer weiter zugespitzt und es ging immer mehr auf diesen finalen Konflikt, auf den Showdown hinaus. Und der kommt jetzt in unserem heutigen Predigttext. Ich möchte ihn lesen. Das ist Apostelgeschichte 21, die Verse 27 bis 40. Und das müsste dann auch. Ups. Ach so, den hast du noch hier dran. Moment, wo geht der hier vorne? Ne? Alles klar. Sonst klickst du einfach weiter. Okay, Apostelgeschichte 21, Vers 27 bis 40. Als aber die 7 Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel und erregten das ganze Volk, legten die Hände an ihn und schrien: Ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Denn sie hatten Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, den, meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Und die ganze Stadt wurde erregt und es entstand ein Auflauf des Volkes. Sie ergriffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Tore zugeschlossen. Als sie ihn aber töten wollten, kam die Nachricht hinauf vor den Oberst der Abteilung, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute und lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Als nun der Oberst herangekommen war, nahm er ihn fest und ließ ihn fesseln mit 2 Ketten und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, der andere das im Volk, da er aber nichts Gewisses erfahren konnte wegen des Getümmels, ließ er ihn in die Burg führen. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Soldaten tragen wegen des Ungestüms des Volkes, denn die Menge folgte und schrie: Weg mit ihm! Als nun Paulus in die Burg geführt werden sollte, fragte er den Oberst: Darf ich mit dir reden? Er aber sprach: Kannst du Griechisch? Bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht und 4000 von den Aufrührern in die Wüste hinausgeführt hat? Paulus aber sprach: Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Zilizien, Bürger einer namhaften Stadt. Ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Als er es ihm aber erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Da entstand eine große Stille und er redete zu ihnen auf Hebräisch und sprach, und der Rest kommt nächste Woche. Da hört dann mal der Predigtext mitten im Satz auf, das ist auch was Besonderes. Also, in dieser Predigt geht es um dieses Thema, dieses Problem. Das ist nicht fair, wenn gute Menschen Böses erleben. Und den ersten Abschnitt, Verse 27 bis 30, upsala, das war jetzt zu schnell, möchte ich so nennen: Das Leben kann unfair sein. Das Leben kann unfair sein. Blicken wir nochmal kurz zurück auf das, was bisher passiert ist. Paulus ist mit Lukas und einigen seiner Freunde nach Jerusalem gereist. Und gleich nach der Ankunft haben sie sich mit Jakobus und den Ältesten der Gemeindeleitung von Jerusalem getroffen. Und die Jerusalemer Christen haben sich sehr darüber gefreut, was er erzählt hat, was da alles passiert ist durch den Dienst von Paulus, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind aus allen möglichen Völkern, aus den nicht-jüdischen Volksgruppen. Aber genau damit haben sie auch Probleme gesehen. Sie haben gesehen, das gibt Ärger hier mit den Leuten, die aus dem Judentum zum Glauben gekommen sind. Weil viele Juden, die an Jesus als Messias zum Glauben gekommen sind, die haben gefürchtet, dass Paulus oder durch Paulus und diese ganze Völkermission das Gesetz Moses und das Alte Testament praktisch aufgeweicht und irgendwann abgeschafft würde. Und daher hat die Jerusalemer Gemeindeleitung dann einen klugen Vorschlag gemacht und hat gesagt: Paulus, hör mal zu. Hier haben wir die 4 Männer, die haben ein Gelübde abgelegt. Und das Gelübde ist jetzt vorbei und geh du mit denen zusammen in den Tempel, verbring da die vorgeschriebene Zeit der Reinigung und die Opfer und du, Paulus, du bezahlst dafür. Und dann wird nämlich jeder sehen, dass die Vorwürfe gegen dich falsch sind und dass du selber nach dem Gesetz des Mose lebst. Paulus sagt: Gute Idee, ich bin einverstanden. Und er hat sich als Jude nach dem jüdischen Verständnis durch den langen Aufenthalt im nichtjüdischen Ausland rituell verunreinigt. Und deswegen musste er durch dieses 7-tägige Reinigungsritual gehen. Und jetzt ist er dafür im Tempel und wird gesehen von Juden aus der Provinz Asien, also der heutigen Westtürkei. Die waren wahrscheinlich zum Pfingstfest gerade in Jerusalem. Und der Paulus war ja sehr gut bekannt, gerade den Juden aus dieser Gegend. Da war er ja viel unterwegs, jahrelang, und nicht besonders beliebt. Und jetzt schnappt die Falle zu. Religiöse Empörung ist ja sehr leicht zu manipulieren. Das sehen wir fast regelmäßig in den Nachrichten. Stellt euch mal vor, im Petersdom in Rom oder in der großen Moschee in Mekka würde plötzlich einer rufen, da ist ein Mann, der diesen heiligen Ort entweiht. Dann wäre was los. Da würden ganz schnell bei vielen Menschen die Sicherungen durchbrennen. Und dann spielt es auch überhaupt keine Rolle mehr, ob der Vorwurf stimmt oder nicht, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht, weil dann so die religiösen Gefühle hochwallen, dass dann auch nicht mehr rational gedacht wird. Im Nu wäre dann ein Tumult entstanden, der ganz leicht außer Kontrolle gerät und auch gewalttätig wird. Und so ähnlich, wie gesagt, Paulus ist ein Spezialist in solchen Erfahrungen, hat das ja schon in Ephesus erlebt. Da war ja auch die ganze Stadt auf den Beinen, da ging es richtig zur Sache, da ging es auch um religiöse Empfindungen, um die Ehre des Tempels der Artemis da. Und hier auch in Jerusalem verstehen es jetzt die Anstifter sehr geschickt, mit nur ganz wenigen Worten den Volkszorn zum Kochen zu bringen, so richtig. Sie sprechen die Leute erstmal an, ihr Männer von Israel. Also wir sind doch alle ein Volk, wir sind das auserwählte Volk. Helft uns! Und der Vorwurf, der dann kommt, ist ein richtiger Rundumschlag. Da steht, dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Orten, an allen Enden lehrt. Schön wär's, ne? Gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte, also gegen den Tempel. Das ist so ein richtiger Rundumschlag. Und ein Mann von Israel, einen stolzen Juden, einen religiösen Juden, kann sowas nicht kalt lassen. Alles, was ihm heilig ist, steht hier jetzt auf dem Spiel. Und dieser Mensch, der zieht das alles in den Dreck, Unverschämtheit. Gegen was ist der? Er ist gegen das Volk, das ist der erste Vorwurf. Aber wir sind doch das auserwählte Volk Gottes. Wir sind sein Augapfel. Wir, unter allen Völkern, die es auf der Welt gibt, hat er nur uns ausgewählt. Wir sind ein reines, ein heiliges Volk, ein Königreich von Priestern. Wir sind nicht wie die Heiden. Wir sind was Besonderes. Und wer sich gegen Gottes auserwähltes Volk auflehnt, der lehnt sich gegen Gott auf. Und dann soll er gegen das Gesetz sein. Gott hat uns doch schließlich durch Mose seinen Willen wissen lassen. Wir haben sein Gesetz in schriftlicher Form. Das heilige Wort Gottes. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Wort Gottes zu bewahren und zu befolgen und uns danach zu richten. Wer sich gegen das Gesetz Gottes stellt, der stellt sich gegen Gott. Und dann ist er gegen diese Stätte, gegen den Tempel. Wir befinden uns gerade in einem großartigen Tempel. Gott hat doch Jerusalem auserwählt, dass sein Name dort wohnen soll. David hat damals die Bundeslade hingebracht, Salomo hat den Tempel gebaut. Der war zwischendurch zerstört, der ist noch prachtvoller wieder aufgebaut worden. Und nur hier werden die Opfer gebracht, die uns Vergebung vor Gott zusichern. Nur hier können wir Gott begegnen. Wer den Tempel verachtet, der verachtet Gott. Und dieser Mensch lehrt solche Gotteslästerung allen Menschen an allen Orten. So ähnlich mögen die Tempelbesucher gedacht haben. Das sind übrigens in Klammern fast wörtlich die gleichen Anschuldigungen, die Jahre vorher der Stephanus zu hören gekriegt hat. Da ging es genau um diese Sachen. Damals stand der Paulus allerdings auf der anderen Seite. Da war der Paulus noch auf der Seite der empörten Volksmenge und er stimmte den Anschuldigungen zu und willigte in das Todesurteil ein. Ob der Paulus in diesem Moment an die Ereignisse denken musste? Und jetzt setzen die Juden aus Asien noch eins drauf und sagen, dazu, als wenn das noch nicht schlimm genug wäre, hat er auch noch Griechen im Plural in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Und die Erklärung kommt dann gleich im Vers 29 danach. Sie hatten nämlich ihn mit dem Trophimus in der Stadt gesehen. Mit dem Trophimus ist einer und in der Stadt gesehen. Ja? Und daraus wird dann gleich gemacht, das wird aufgebauscht. Er hat Griechen in den Tempel geführt und damit den Tempel entweiht. Ja? Also wie wird dann die Volksmeinung manipuliert? Und das ist ja heute ganz oft auch so, wenn aus einer kleinen Mücke ein großer Elefant gemacht wird, das wird dann gleich über Internet verbreitet und zack haben wir die Massen auf den Straßen, die sich empört dagegen wenden. Der Trophimus war ein griechischer Christ aus Ephesus und die Juden aus Asien, die haben den sofort erkannt. Der war offensichtlich bekannt. Und ja, es stimmt. Es ist immer an solchen Vorwürfen, ist oft ein Funken Wahrheit ja dran. Ja, es stimmt, der Paulus war mit Griechen und mit dem Trophimus unterwegs. Aber nein, er hat ganz sicherlich keinen von denen in den Tempel gebracht. Paulus war Pharisäer. Der wusste ganz genau, was verboten und was erlaubt ist. Und Nichtjuden waren eben nur im sogenannten Vorhof der Heiden. Also das ist der Tempel und der Vorhof der Heiden ist dieser große Vorhof hier drumherum. Und da waren die Nichtjuden erlaubt. Aber alles, was in diesem Bereich hier drin ist, da waren dann nur noch Juden erlaubt. Und an dieser Mauer waren ringsum Inschriften angebracht. Ups, das muss ein bisschen auf Seite gehen. Da steht, also zwei davon sind sogar gefunden worden von Archäologen. Kein Heide darf durch die Absperrmauer in den Hof des Heiligtums eintreten. Wer das trotzdem tut, ist für seinen darauf folgenden Tod selbst verantwortlich. Ja, also dann weiß man wenigstens, warum man stirbt. Also, das war für jeden, der lesen konnte, und Paulus war des Lesens durchaus mächtig, ganz klar, da darf kein Heide rein, und das hat Paulus garantiert nicht gemacht. Also, die Vorwürfe waren falsch, das war einfach nicht fair, den Paulus so zu behandeln und so falsch zu beschuldigen. Paulus hat sich weder gegen das Volk noch gegen das Gesetz noch gegen den Tempel gestellt und schon gar nicht hat er einen Griechen oder einen Trophimus in diesen Tempel reingebracht und den Tempel entweiht. Ganz im Gegenteil, er war ja gerade deswegen im Tempel, um unter Beweis zu stellen, dass er sich ganz besonders ans jüdische Gesetz hält, dass er diese ganzen Regeln einhält und diese Opfer macht und so. Und er meint sehr gut und dann wird es genau ins Gegenteil verkehrt. Diese Vorwürfe waren haltlos und unfair. Das Leben kann unfair sein, auch heute noch. Da wollen wir dann vor unseren ungläubigen Verwandten, Arbeitskollegen oder Nachbarn ein ganz besonders gutes Zeugnis sein. Und was kriegen wir zu hören? Die machen uns unberechtigte Vorwürfe und sagen, und du willst Christ sein? Und du benimmst dich so? Also ich habe das schon öfters gehört. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. Das tut weh, wenn man sowas hört. Gerade wenn man halt wirklich gut gemeint was Gutes zeigen will, so wie es der Paulus da auch vorhatte, und dann mit unberechtigten Vorwürfen konfrontiert wird. Aber eins muss klar sein, nirgendwo, also soweit ich die Bibel kenne, ist nirgendwo in der Bibel uns versprochen, dass wir immer fair behandelt werden. Ganz im Gegenteil. In Matthäus 10 stehen diese Worte, wo Jesus sagt, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, also Teufel genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Das sind so Worte, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister. Wie war unser Meister? Unser Meister wurde verhaftet, verspottet, unfair behandelt, geschlagen, angespuckt und ans Kreuz genagelt. Oder in Philipper 1 schreibt der gleiche Paulus, denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Es ist uns gegeben, es ist eine Gabe, das ist ein Geschenk Gottes, dass wir an ihn glauben, aber auch als Konsequenz daraus um seinetwillen leiden dürfen. Ich habe letztens eine Predigt von einem amerikanischen Pastor gehört, der hat gesagt, dass die Gefahr in unserem Leben wird proportional zunehmen zur Tiefe unserer Beziehung zu Jesus. Die Gefahr in unserem Leben wird proportional zunehmen zur Tiefe unserer Beziehung zu Jesus. Je konsequenter und radikaler wir Jesus nachfolgen und je mehr wir uns in die Frontlinien des geistlichen Kampfes begeben, umso ungemütlicher und riskanter wird es für uns. Und das gilt fürs Reich Gottes überall, egal ob hier in Deutschland unter Randgruppen, eine Freundin von uns ist unter Prostituierten in Amsterdam tätig, das ist richtig hart. Unter Drogenabhängigen, unter Flüchtlingen oder hier in der Fußgängerzone am Büchertisch. Ich finde das klasse, was jetzt hier auch die Pläne sind oder was die Ulrike schon so lange so treu macht. Aber das ist wirkliche Frontlinie. Da hat man dann auch echt mit zu kämpfen. Oder ob es was ist, was andere Leute auch hier aus der Gemeinde machen, in anderen Ländern unter unerreichten Volksgruppen zu arbeiten. Je ernster wir die Ansprüche Jesu nehmen und konsequenter wir sie versuchen umzusetzen, umso ungemütlicher wird's. Wer ein gemütliches, sorgenfreies und gefahrfreies Leben sucht, der ist bei Jesus an der falschen Adresse. Und Paulus wusste das. Der hat gar keine Fairness erwartet. Der hat gar nicht erwartet, dass er fair behandelt wird. Er rechnete mit Leiden. Schließlich ihr habt alle die Apostelgeschichte jetzt die letzten Monate schon gründlich betrachtet. Schon dreimal bisher ist dem Paulus vorhergesagt worden, du wirst leiden. Direkt bei seiner Berufung, bei seiner Bekehrung wurde ihm das schon gesagt. Und dann wieder in Kapitel 20 und 21, der wusste, was kommt. Und jetzt wird der Paulus hier aus dem Tempel geschleppt. Und die Türen des Tempels werden verschlossen. Warum? Es war nicht erlaubt, im Tempelbereich Menschen zu töten. Der Plan war also klar. Sie wollten Paulus lynchen. Aber dabei sollte der Tempel reinbleiben. Wie ironisch und wie verlogen. Und Jesus selbst, seine Jünger, die frühe Gemeinde und Paulus haben den Tempel immer wieder besucht und benutzt zum Gebet, zum Gottesdienst, zur Lehre. Und hier wird jetzt endgültig das Tor des Tempels verschlossen für die Gemeinde Jesu. Und wenige Jahre später wird dieser Tempel von Römern zerstört und bis auf die Grundmauern niedergerissen. Der Paulus, der wurde zu Unrecht angeklagt. Er wurde geschlagen und war jetzt in höchster Lebensgefahr, obwohl er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Ein guter Mensch erlebt Böses. Das Leben kann unfair sein. Aber nur in bestimmten Grenzen. Das Leben kann unfair sein, aber nur in bestimmten Grenzen. Im nächsten Abschnitt nämlich nimmt die Geschichte eine sehr unerwartete Wendung, Verse 31 bis 36. Das haben wir in der Apostelgeschichte ja schon oft erlebt, dass dann plötzlich irgendwas passiert, was der ganzen Sache eine unerwartete Richtung gibt. Aber diesmal kommt kein Engel, der ihn aus dem Gefängnis befreit, es geschieht kein Erdbeben oder die Fesseln fallen einfach von seinen Händen oder sonst irgendwas, sondern die Rettung kommt aus ganz unerwarteter Ecke, nämlich von den Römern. Die Römer, die haben ihre Kaserne direkt am Tempel gehabt. Kommt nochmal ein Bild. Hier oben, das ist die sogenannte Burg Antonia. Und das war eine massive Festung an der Nordwestecke des Tempels. Und da waren irgendwas zwischen 600 und 1000 Römer stationiert, um Jerusalem unter Kontrolle zu halten. Und diese Burg war jetzt durch Treppen mit dem Tempelplatz verbunden. Da konnte man relativ schnell darunter, ich weiß nicht ganz genau, ob das Modell korrekt ist, da ist man immer erst noch auf dem Dach, aber wahrscheinlich gibt es auch unten Treppen, wo man dann unten aufs Tempelniveau kommt. Und deshalb konnte es so schnell gehen. Die Römer haben das hier natürlich gehört, was unten im Tempel los war, und sind sofort die Treppen runtergekommen. Und da ist dann dieser befehlshabende Oberst mit einer Abteilung Soldaten runtergelaufen. Und wenn da so eine Mannschaft von 100 Soldaten oder so ankommt, das verfehlt normalerweise seine 600 insgesamt, aber er ist wahrscheinlich nicht mit allen zusammengekommen. Also 2 Zenturione waren dabei, also irgendwas zwischen 100 und 200 Leuten waren da wohl, ist egal wie viele, auf jeden Fall so ein paar schwer bewaffnete Römer, die haben ihre Wirkung dann auch nicht verfehlt. Und die Menge hat sofort aufgehört, Paulus zu schlagen. Der Oberst nimmt jetzt natürlich an, dass die Menge schon ihren Grund haben wird, den Paulus zu schlagen. Passiert ja nicht einfach so. Also lässt er erstmal den Paulus in Ketten legen, Fragen werden hinterher gestellt. Und damit wurde übrigens auch die Prophezeiung erfüllt von dem Agabus. Der hat sich mit dem Paulus ja mit dem Gürtel schon symbolisch gefesselt und hat gesagt, genau das wird dir in Jerusalem blühen und jetzt passiert das. Wird in Ketten gelegt und in die Hände der Heiden überliefert, wie es der Agabus auch dem Paulus gesagt hat. Jetzt in so einem Chaos, die Menge, die kocht ja immer noch. Der eine brüllt dies, der andere brüllt das. Und der Oberst kriegt nicht die Antworten, die er gerne hören möchte. Also entscheidet denn Paulus, in die Burg Antonia reinzubringen und ihn dann in Ruhe zu befragen. Und die Menge tobt jetzt so sehr, dass dieser arme, verprügelte und gefesselte Paulus von den Soldaten getragen werden muss in diese Burg rein, weil sie sonst nicht durchkommen. Die Situation war also auf Messers Schneide und nur wenige Minuten später wäre der Paulus gelyncht worden. Aber das hat Gott nicht zugelassen. Genau im richtigen Moment kamen die Römer dazwischen. Gott hat durch die Befehle eines römischen Offiziers die Lage unter Kontrolle gebracht. Das Leben ist zwar oft nicht fair, das lässt Gott schon zu, aber eben nur in bestimmten Grenzen. Gott ist nämlich souverän und er hat einen Plan. Und diesen Plan wird er bis zum Ende durchziehen. Und den Plan können keine tobenden Volksmengen oder keine tyrannischen Systeme oder satanischen Mächte irgendwie durchkreuzen. In Matthäus 10 ist überhaupt ein tolles Kapitel, stehen diese Worte hier. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht 2 Sperlinge für einen Groschen, und dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Das sind unglaubliche Aussagen. Es ist hier, als ob jemand zu Jesus gesagt hätte, du liebe Güte, dir nachzufolgen, ist ja richtig gefährlich. Ich könnte umgebracht werden. Und als wenn Jesus dann antworten würde, ja und? Könnte ja schlimmer kommen. Es gibt Schlimmeres als sterben. Das Leben in konsequenter und radikaler Nachfolge Jesu wird nie langweilig. Aber es könnte kurz werden. Philipper 1,21 sagt der Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt gar nicht mehr geguckt vorne, ob ihr die Gebetskarte von der Ute Schaumann kennt. Dieses Kärtchen, kann sein, dass die vorne hängt. Das gefällt uns sehr gut. Da steht drauf, Sicherheit ist nicht die Abwesenheit von Gefahr, sondern die Anwesenheit von Jesus. Sicherheit ist nicht die Abwesenheit von Gefahr, sondern die Anwesenheit von Jesus. Und das sagt jemand, der in einem Land arbeitet, was laut Nachrichten nicht wirklich ein sicheres Land ist. Oder der Jim Elliot, den ich am Anfang schon erwähnt habe, der Missionar unter den Aukas, der hat gesagt, der ist kein Dummkopf, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Dummkopf, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und da möchte ich euch noch jemanden vorstellen, der weniger bekannt ist, der John Payton. Sehr beeindruckender Bart, noch besser als Karl Marx, finde ich. Das war ein schottischer Missionar auf den Neuen Hebriden. Also ich wusste nicht, wo die Neuen Hebriden sind. Ich wusste noch nicht mal, wo die alten Hebriden sind. Aber das sind eben diese Inseln da im Südpazifik. Und der war dorthin von Gott berufen und damals war diese Gegend noch von Kannibalen bevölkert. Und der hat dann von seiner Berufung zu den Kannibalen im Südpazifik in seiner Gemeinde erzählt und ihr könnt euch vorstellen, die Gemeinde war begeistert. War sie nämlich nicht. Da hat dann ein Gemeindeglied, ist aufgestanden und hat gesagt, Kannibalen! Sie werden von Kannibalen gefressen werden! Und der Peyton antwortet dann ruhig, Herr Dixon, Sie sind ja schon in ziemlich fortgeschrittenem Alter und werden voraussichtlich bald ins Grab gelegt und dort von Würmern gefressen werden. Und ich gestehe Ihnen, wenn ich nur im Leben und im Sterben meinen Herrn Jesus ehren kann, dann macht es für mich überhaupt keinen Unterschied, ob ich von Kannibalen oder von Würmern gefressen werde. Und an jenem großen Tag wird mein Auferstehungsleib genauso strahlend dastehen wie Ihrer, als Ebenbild unseres auferstandenen Retters. Das sagte Peyton und der alte Mann verließ den Raum und sagte, dazu kann ich nichts mehr sagen. Peyton ging dann übrigens auf die Inseln. Er geriet oft in Lebensgefahr, das muss man sagen. Er musste seine Frau und mehrere Kinder dort begraben, aber er wurde nicht von Kannibalen gefressen. Im Gegenteil, er hat erlebt, wie Gott Menschen in seine Gemeinde führt, zu Jesus führt. Heute nennt man die neuen Hebriden Vanuatu. Das ist bekannt, vor ein paar Monaten war da ein schwerer Sturm. Vanuatu ist heute ein Staat mit 45% evangelikalen Christen. 45% Evangelikale. Das Staatsmotto ist, wir stehen bei Gott. Wer weiß, was daraus geworden wäre, wenn der Peyton lieber in Schottland geblieben wäre und lieber von Würmern als von Kannibalen gefressen worden wäre. Gut, zurück zu Paulus. Der wird jetzt also durch diese römischen Soldaten vor der jüdischen Menge in Sicherheit gebracht. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Die feindliche Besatzungsmacht schützt den gesetzestreuen Juden Paulus vor seinem eigenen Volk. Ja? Und dabei tobt das Volk weiterhin und ruft weg mit ihm. Genauso, ich weiß nicht, ob euch die Worte bekannt vorkommen, hat die wütende Menge viele Jahre vorher gerufen, als ein anderer unschuldig Verhafteter dort vor ihnen stand. In Lukas 23, Vers 18 hat die Menge vor Pilatus gerufen, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Und genauso wie es Jesus seinem Herrn ergangen war, ergeht es jetzt Paulus. Wir hatten vorhin gelesen, der Knecht steht nicht über seinem Herrn. Das Leben war unfair zu Jesus und zu Paulus, aber nur in bestimmten Grenzen. Gott ist souverän und er wird seinen guten Plan auch jetzt vollenden. Gott lässt auch in unserem Leben oft unfaire Dinge zu, aber nur in bestimmten Grenzen. Sie müssen in seinen guten Plan passen. Und jetzt zum letzten Punkt, wie können wir auf solche unfairen Erlebnisse reagieren? So, verabschieden wir uns von dem Herrn Peyton. Ups. Der dritte Punkt, die letzten Verse ist, wir können die Schwierigkeiten als Chance nutzen. Also, die Römer haben es endlich geschafft, den Paulus in Sicherheit zu bringen und Herr der Lage zu werden. Aber noch bevor sie den Paulus wirklich in die Burg bringen können, ergreift jetzt Paulus die Initiative. Der hätte ja auch sagen können, also mir tut's überall weh jetzt von den Prügeln, jetzt will ich mich erstmal ein bisschen ausruhen. Aber er spricht den Oberst an und zwar in makellosem Griechisch, nicht mit ägyptischem Akzent, wie es der Oberst erwartet hätte. Der hat ihn nämlich für einen ägyptischen Rebellen gehalten, der auch historisch ist, der Josephus, der Historiker, der berichtet von dem, dass im Jahr 54 da ein Ägypter unterwegs war und behauptet hat, er wäre ein Prophet und hat seine Anhänger auf den Ölberg geführt und hat gesagt, im Angesicht von eurer Kampfkraft werden die Mauern Jerusalems zusammenfallen und dann vertreiben wir die Römer. Die Römer hatten was anderes vor, die Mauern sind nicht zusammengefallen Und die haben den dann ordentlich verprügelt, haben viele von seinen Anhängern ermordet oder die anderen verhaftet. Der Ägypter konnte aber selber abhauen und fliehen. Deswegen war der noch irgendwo unterwegs. Und deswegen denkt jetzt der Oberst, ach, das ist der. Und er nennt die Anhänger von dem Ägypter, in manchen Bibeln steht da Sikarier, das heißt wörtlich Messerstecher oder Messerschwinger oder Dolchträger. Finde ich schöne Worte. Also Attentäter, Terroristen, das ist heute auch ein beliebter Vorwurf, ja, das sind alles Terroristen, mit dem Vorwurf kriegt man jeden klein. Und hier wird jetzt der gewaltlose Verkündiger der Friedensbotschaft Terrorist genannt. Das passiert auch bis heute. Von Nordkorea bis Pakistan und von Iran bis Vietnam wird den Nachfolgern Jesu immer wieder vorgeworfen, die Einheit des Staates zu gefährden oder geheime Verschwörungen anzuzetteln oder sogar Terroristen zu sein. Paulus wollte die ungerechte Anklage und die unfaire Behandlung nicht auf sich sitzen lassen und er bestand auf seinem Recht, sich zu verteidigen und seine Unschuld klarzustellen. Aber letztlich ging es ihm nicht nur darum, seine eigene Verteidigung loszuwerden, sondern er hat jetzt das letzte Mal die Gelegenheit, in Jerusalem seinem geliebten Volk der Juden vom Messias Jesus zu erzählen. Das ist die letzte Gelegenheit. Und er ahnte das wohl und hat gesagt, die Gelegenheit will ich nicht ungenutzt verstreichen lassen. Er steht jetzt also auf diesen Stufen der Burg. Jeder kann ihn sehen. Mit Ketten gefesselt, über und über die Spuren und die Wunden des brutalen Mordversuchs deutlich sichtbar. Ein hilfloser Gefangener steht da vor ihnen. Und doch strahlt er offenbar so eine Autorität aus, dass eine bloße Handbewegung reicht, um diese gerade noch kochende Volksmenge zu beruhigen, dass die ganz ruhig sind und ihm zuhören. Der Inhalt seiner Rede wird dann nächste Woche Thema der Predigt sein. Aber der Paulus, der hätte allen Grund gehabt, sich erstmal um sich selber zu kümmern und Sorgen zu machen. Aber das macht er hier nicht. Er nutzt eine scheinbar hoffnungslose Situation, um vor großem Publikum nochmal Jesus zu bezeugen. Er versinkt nicht in Selbstmitleid, sondern nutzt die Chance. In unseren Raja News hatten wir geschrieben von dem Erwin, das ist der einheimische Übersetzer, der in Skandinavien sitzt und sein Vater sitzt in einem Flüchtlingslager und ist verhaftet worden vor ein paar Wochen mit zwei anderen Gläubigen wegen seines Glaubens und er sitzt immer noch in Haft. Und die letzte Information, die wir gehört haben, ist, dass der im Gefängnis Jesus bezeugt und einen kleinen Gebetskreis da gestartet hat. Das finde ich ein gutes Beispiel von genau dem. Guten Menschen passieren unfaire Dinge, aber nur in bestimmten Grenzen und dann kann man die Situation nutzen, wirklich, um dann noch Segen weiterzutragen. Am Anfang habe ich viele Beispiele genannt von Menschen, von guten Menschen, die Schlimmes erlebt haben. Und ich könnte jetzt jeden einzelnen von diesen Fällen durchgehen und zeigen, wie Gott diesen schlimmen Dingen eine Grenze gesetzt hat und wie sie schlussendlich dann als Chance zum Segen genutzt worden sind. Und heute haben wir uns am Beispiel von Paulus über das Problem Gedanken gemacht, was ist, wenn das Leben unfair ist, wenn gute Menschen Böses erleben? Wie gehen wir jetzt damit um, wenn uns das persönlich betrifft? Erstens ist es wichtig, dass wir uns die Tatsache klar machen, dass das Leben oft unfair ist. Das gehört zu einer Realität in der gefallenen Welt. Wir haben keine Garantie, dass alles glatt geht. Im Gegenteil, wir haben viele, viele Verheißungen, dass wir in Schwierigkeiten kommen, wenn wir Jesus konsequent gehorchen. Warum sollte es uns besser gehen als unserem Herrn? Aber zweitens müssen wir verstehen, dass Gott dem eine Grenze setzt. Gott wird souverän seinen Plan vollenden und darauf kommt es an. Und drittens können wir versuchen, die Situation aus Gottes Perspektive zu sehen und die Schwierigkeit als Chance zu nutzen. Möge Gott uns dabei helfen, dass wir in den Ungerechtigkeiten des Alltags, die wir nicht vermeiden können, diese richtige Perspektive Gottes behalten. Amen.
Amen.
Ich möchte noch beten. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du einen guten Plan hast und dass du ein souveräner Herrscher bist und nichts zulässt, was deinem Plan widerspricht. Und selbst wenn wir oft wirklich Dinge erleben müssen, wo wir einfach nur fragen können, warum, und wir als erste Reaktion denken, das ist so unfair, können wir doch wissen, dass du als unser guter Vater einen Plan damit hast und dass du das irgendwie auch zum Segen bringen wirst. Und also bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, der gerade in so einer Situation steckt, unfaire Dinge, ungerechte Dinge erlebt, ungerechte Anschuldigungen oder Leid, wo er meint, warum muss das jetzt sein, dass du uns diese Perspektive schenkst, die Perspektive über dieses zeitlich begrenzte Leiden, was im Angesicht der unbeschreiblichen Herrlichkeit, die in der Ewigkeit auf uns wartet, so vergänglich und so klein wird. Und so bitte ich dich, dass wir diese Perspektive durchhalten und in den Schwierigkeiten auch Chancen sehen können, dich zu bezeugen, dir zu dienen und dich zu ehren. Amen.
Amen.